Thema war heute eine Andacht über Andacht. Seit über einem Jahr in dieser Pandemie, zuerst gab es Hörandachten in der Kirche und seit September auch diese Live-Andachten um 20.15 Uhr in St. Paul. Auf der Suche nach dem Titel für diese Tatortzeit-Andachten hatte Axel Nitz zuerst den Begriff Andacht in den Raum geworfen. Und nach manch anderen komplizierten Überlegungen sagten da alle sofort, ja genau, das ist es. Aber was genau ist das denn, Andacht? Wenn wir vom Wortsinn ausgehen, dann kommt Andacht von der germanischen Wurzel Tank, to think zum Beispiel, auch im Englischen. Bedeutet denken. Andacht ist also an etwas denken. Wir haben das auch in Andenken oder Denkmal. Das bedeutet aber mehr als eben nur, dass ich daran denken muss, die Blumen zu gießen, wenn es so heiß ist. Das ist eher schon mehr ein in Gedanken versunken sein, hingebungsvoll, mit ganzer Aufmerksamkeit und Wachheit. Ein Denken, das über eins und eins ist zwei hinausgeht. Dass auch die sinnliche, die ganzheitliche Wahrnehmung mit einbezieht, eine ganzheitliche Achtsamkeit, wenn Sie so wollen. Wenn Sie sehen wollen, wie Andacht aussieht, dann brauchen Sie hier bei uns nur ins rechte Seitenschiff zu schauen, zu der Videoinstallation von Stefan Hunstein und zu diesen Kindern, die da ganz in Andacht versunken auf etwas Helles schauen, hochkonzentriert, gebannt, gefesselt. Wir wissen nicht, worauf sie schauen. Schauen sie auf ein geheimnisvolles Licht, einen Bildschirm? Jedenfalls müsste diese Installation nicht unbedingt Zukunft heißen. Genauso richtig wäre sicher dafür der Titel Andacht. Ab dem 12. Jahrhundert wird Andacht dann immer mehr zu einer Umschreibung fürs Gebet, für ein hingebungsvolles in Gott versunken sein. Und dabei kommt es eben nicht auf, wie bei der Liturgie, auf die Länge des Gebetes an. Nicht darauf, wie lange die Andacht dauert. Ein kurzes Stoßgebet, eine kleine Einkehr vor dem Allerheiligsten, ein Tischgebet ist schon eine Andacht. Sie kann privat oder auch in der Gemeinde stattfinden. Ein Rosenkranz, eine Kreuzwegandacht, eine Maiandacht vielleicht. Also kurz, eine Andacht wurde dann zu einem Gottesdienst, der eben keine Messe, keine Eucharistiefeier ist. So hat sich nach und nach der relativ weite Begriff in unserem Sprachgebrauch immer mehr eingeengt. Aber trotzdem haben wir noch die ganz ursprüngliche Bedeutung, wenn wir etwas sagen, jemand lauscht andächtig einer Musik. Auch heute muss damit ja nicht unbedingt etwas Religiöses verknüpft sein, sondern lediglich ist damit gemeint eine ganzheitliche, versunkene Aufmerksamkeit. Über Andacht und Musik wird Axel Nitz jetzt dann im zweiten Teil sprechen. Und im dritten Teil versuchen wir zusammen mit Peter Gerhardts einen kleinen Austausch. Aber wie immer bei uns kommt vor der Theorie natürlich zuerst wieder die Praxis.
Einige Anmerkungen zur Andacht. Ich habe das überschrieben mit Zuhören hin zum Andenken. Wie der Rainer ja schon gesagt hat, seit anderthalb Jahren machen wir diese Andachten. Darin sind für mich die Bildpredigten während der Eucharistiefeiern quasi weitergeführt durch Themenschwerpunkte und unerhörte Texte. Zuletzt, ich darf noch mal daran erinnern, von Hirten und Schafen, Mütter in der Bibel, Himmelsleitern, die Hohelieder der Liebe, ein Abend über Bartolomé de las Casas, die Sonnengesänge oder Taufkatechesen. Und im Moment wollen wir mal innehalten und uns fragen, was passiert hier eigentlich? Was machen wir da seit dem letzten Jahr? Andacht wird also begriffen als eine sprachlich-musikalische Reflexion über ein biblisches, religiöses Thema. Was aber leistet nun diese Verbindung von Sprache und Musik? Darüber möchte ich nun als weltlicher Musiker etwas verkürzt natürlich und stichwortartig meine Wahrnehmung zum Besten geben. Zunächst. Das gesprochene Wort und der Klang teilen denselben Raum, in dem sie für Anwesende flüchtig vernehmbar sind. Das Wort ist Begriff, zum Greifen eine Inbegriffnahme. Möglich sind damit Differenzierung und Auseinandersetzung. Musik verbindet die Anwesenden anders als Worte, lässt begrifflos Raum für Nach- und Vordenken. lässt Zeit zur Einkehr und Innerlichkeit. Aber kann Musik wie das Wort Bedeutungen schaffen? Und wenn Musik etwas bedeutet, was deutet sie denn? Musik ist Verweis auf eine nichtsprachliche Beziehung, auf einen irrationalen Rest jenseits des Sagbaren oder, wie Rilke es so schön formulierte, du Sprache, wo Sprachen enden. Das Wort mit Musik versinnlicht eine Differenz zwischen Sagen und Meinen, relativiert den eindeutigen Zusammenhang des Gesagten, vergrößert und erweitert Bedeutungszusammenhänge über das Gesagte hinaus. Ich zitiere den französischen Psychoanalytiker Jacques Lacan: Ein Wort ist nicht Bedeutung, sondern Bedeutungsknoten. Und natürlich, Musik ist Stimmung. Einstimmung auf das Hören und somit auf das Zuhören als Aktivität. Die Musik belebt und stärkt den Vitalsinn, schrieb Kant selten poetisch. Sie ist eine Sprache bloßer Empfindung, eine Mitteilung der Gefühle in die Ferne. Musik weckt also Emotionen. Sie ist ein Mitteilen. Und Musik beglaubigt Emotionen. In der Oper beispielsweise nimmt keiner Anstoß daran, wenn der Tenor im Todeskampf noch genügend Luft hat, um eine Arie zu singen. Der südafrikanische Literaturnobelpreisträger John Maxwell Coetzee schrieb in seinem Tagebuch eines schlimmen Jahres über Musik: Ist es zu viel behauptet, dass die Musik eine erotische Inspiration hat? Dass sie das lauschende Subjekt zu befähigen sucht, den Körper hinter sich zu lassen, mitgerissen zu werden, als lausche es Vogelsang, Himmelssang, eine lebendige Seele zu werden. Die Musik verführt durch eindringliche melodische Affirmation, so Peter Sloterdijk in seinem jüngsten, wirklich sehr empfehlenswerten Buch unter dem Titel »Den Himmel zum Sprechen bringen«. Musik stiftet Gemeinschaft durch unwiderstehliche melodische Liturgien und schafft die Möglichkeit einer transzendierenden Erfahrung. Sie begreift zwar nicht, aber sie ergreift und sie tröstet. Sie ist in jedem Fall Berührung. Musik ist also nicht nur eine flüchtige, sondern auch per se eine spirituelle Kunst. Richtet sich die Wortsprache an das Denken und Handeln der Menschen, so die Musik an seine ästhetische Dimension. Zu ihrem Bereich gehört das Unmittelbare und Unreflektierte ebenso wie das Unbewusste, das Irrationale, das Göttliche. Musik ist unmittelbar sinnlich. Klänge geben den Dingen einen Körper vergleichbar mit dem Sprechen, der gesprochenen Sprache, die den geschriebenen Worten erst persönlichen Charakter verleiht. Musik schlägt die Brücke zum Gesang wie zum Tanz, öffnet das Tor zu anderen nichtsprachlichen oder vorsprachlichen Ausdrucksweisen. Selbst widersprüchliche Texte werden durch Musik homogenisiert. Sie beglaubigt jede Deutung. Ohne musikalische Elemente verlöre das Ritual, ob als Liturgie oder als Schauspiel, die Mehrdimensionalität ihrer sprachlichen Mittel. Sprach nicht die erste Dichtung bereits zu den Göttern? Und war nicht die erste Musik durch ihr Ertönen wie ihr Verklingen ein Hinweis auf intensive Präsenzen ernster und übermütiger Kräfte? Der Gehörsinn hat eine zutiefst zwiespältige Natur, von dem die Griechen behaupteten, dass kein anderer Sinn so pathetikos und gleichzeitig so logikos wäre. Pathetikos meint der passivste aller Sinne, passiv gegenüber der Außenwelt und ist stärker dem Geschehen, das von der Außenwelt kommen und sie überraschen kann, ausgesetzt. Es ist unmöglich, willentlich die Ohren zu verschließen und die Seele kann darum leicht aus dem Gleichgewicht geraten, aber eben auch betört und umschmeichelt werden. Andererseits ist das Hören der Sinn, der besser als jeder andere den Logos aufnehmen kann. Durch Schmecken, Tasten, Riechen und Sehen werden wir vom Laster unterrichtet und sie rufen Täuschungen hervor. Das Tugendhafte können wir nur über das Gehör lernen, denn dieses lässt sich nicht vom Logos, von der vernünftigen Sprache trennen. Allein über das Ohr hat die Seele Zugang zum Logos. Der Logos endlich erlaubt es, die Wahrheit zu empfangen. Sinnlichkeit und Sinnhaftigkeit sind in der menschlichen Stimme vereint. Je mehr uns das Bedeutete in Anspruch nimmt, desto mehr neigen wir dazu, das Klanggestaltende zu vernachlässigen, das andererseits aber ihre Voraussetzung ist. Zum Abschluss noch einen weiteren Grundgedanken. Musik vergegenwärtigt. Der Text erzählt eine Geschichte aus der Vergangenheit. Die Musik vergegenwärtigt den Text, verschafft ihm Aktualität, überträgt ihn ins Jetzt. Walter Benjamin entwickelt hierfür das Konzept des Eingedenkens als aktives, gegenwarts- und zukunftsgewandtes Erinnern und setzt den Terminus des Eingedenkens dem der verklärten Erinnerung entgegen. Es besteht eine geheime Verabredung zwischen den gewesenen Geschlechtern und unserem. Anstelle des konkreten historischen Ereignisses tritt die durch Ritual und Gebet ständig erneuerte und vergegenwärtigte Erinnerungsfigur, wie er es nennt. Im Christentum findet sich etwa in dem Gedenken an das Abendmahl in seiner ritualisierten Vergegenwärtigung im Rahmen der Eucharistiefeier ein vergleichbares Konzept. Diese Erinnerungsfigur wollen wir hier auch außerhalb eines Gottesdienstes im engeren Sinne durch das gesprochene Wort und Musik lebendig werden lassen, vor unser aller Ohren. Und zu guter Letzt gibt es darüber hinaus noch einen weiteren, einen durchaus persönlichen Grund für mein Tun, den der großartige Schriftsteller Winfried Georg Sebald so trefflich formulierte, nämlich, dass wir Musik machen, um uns zur Wehr zu setzen gegen die Überflutung durch die Schrecken der Wirklichkeit. Zu Johann Sebastian Bach muss ich natürlich auch mal gleich mal hier ein Zitat loswerden, das mich mächtig beeindruckt hat, von Emil Schoan. Wenn wir Bach hören, sehen wir Gott aufkeimen. Sein Werk ist gottheitsgebärend. Nach einem Oratorium, einer Kantate oder einer Passion muss er existieren. Sonst wäre das gesamte Werk des Kantors eine zerreißende Illusion. Wenn man bedenkt, dass so viele Theologen und Philosophen Tage und Nächte damit verloren haben, nach Gottesbeweisen zu suchen und den eigentlichen vergessen haben. So, und jetzt gebe ich mal an Peter weiter. Nicht? Der fünfte Evangelist.
Der fünfte Evangelist, ja. Ja, gut, es hat ja keiner verstanden, Musik und Text so in Einklang zu bringen wie der liebe Herr Bach. Es war jetzt dieses Choralvorspiel, ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ. Und es war ja, also Luther hat ja seine Theologie nicht per Schrifttum kommuniziert, sondern er hat halt diese, hat es über Choräle gemacht, über Musik, weil die meisten Leute zu der Zeit noch gar nicht lesen konnten. Die kannten also praktisch die Liedtexte. Und der Bach hat dann praktisch so ein Choralvorspiel dazu gemacht und der geübtere Zuhörer konnte genau verstehen, was er meint. Es war jetzt zum Beispiel die Zuversicht, die in diesem Ruf, ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ, drinsteckt, in diesem Achtelbewegung im Pedal, die ist also ganz gleichmäßig das ganze Stück durch, ohne eine einzige Ausnahme durchlaufen. Das Göttliche wurde immer durch diese Choralmelodie dargestellt, die jetzt auch im, also fast ohne Ausnahme ganz schnörkellos war und praktisch in Viertelnoten. Und das in der Mittelstimme lief also eine 16. Bewegung, die das beständige Klagen und Rufen und Jammern verdeutlichen sollten. Das war also so die Idee, die Bach hatte, wenn er also seine Musik geschrieben hat. Es war also nicht, dass er jetzt gedacht hat, ja, das klingt jetzt schön, das muss so sein.
Aber es ist ja trotzdem erstaunlich, dass für viele auch gegenwärtige Hörer Bach diese unglaubliche Wirkung hat. Also ich greife jetzt natürlich Bach mal raus, weil es ist einfach so aus Erfahrungen, aus Gesprächen, vor allem mit vielen Musikerkollegen, aber auch anders dieses Choralvorspiel, das ist mir übrigens auch erst die Tage eingefallen, das kommt in dem Film von Tarkowski vor, in Solaris, auch in Opfer und ich glaube Nostalgia gibt es auch Musik von Bach. Und ich glaube, man sagen zu können, dass die Filme von Tarkowski mit dieser transzendenten Kraft ohne die Musik von Bach wahrscheinlich gar nicht so stark hätte sein können. Kannst du das nachverstehen, dass die Leute so berührt sind?
Ja, also die Musik ist ja so auch, dass man, also man muss jetzt nicht wirklich das verstehen, was er da gemacht hat, sondern man kann es ja auch, ohne dass man jetzt praktisch die Hintergründe kennt, so kann man es trotzdem als schön oder ergreifend empfinden. Das ist also das, der Vorteil von Musik an sich. Es ist also jenseits vom Verstehen. Manchmal ist es sogar eher schädlich. Also selbst der liebe Herr Bach ist ja nicht ganz verschont geblieben davon, dass er gerade im Spätwerk, dass man ihm vorwirft, dass er Augenmusik geschrieben hat, dass er also dann wirklich diese Affekte und Figuren, die er, womit er den Text deuten wollte, bevorzugt hat vom Klang. Also es ist immer so eine Gratwanderung.
Weil du das Thema Tarkowski angeschnitten hast, den Film Das Opfer, der ja etliche Stunden dauert, habe ich öfter gesehen. Und es gibt darin tatsächlich keine Filmmusik, außer diesem einen Stück von Bach, Erbarme dich, mein Gott, um meiner Zähren, also meiner Tränen willen. Und es kommt relativ gleich am Anfang und dann wieder zum Schluss. Und eigentlich ist es ein...
Wohlgemerkt, Entschuldigung, dass ich da kurz unterbreche. Ne? Also das ist die wunderbare, schöne alte Arie mit Solo-Violine aus der Matthäus-Passion. Und damit beginnt den Film.
Und umso stärker der Eindruck, wenn zum Schluss noch einmal der Film in diesem Stück sozusagen zusammengefasst wird. Was mich interessieren würde und vielleicht auch unsere regelmäßigen Zuhörer, vielleicht haben ja manche den Eindruck, also da kommen hier die Musiker, die spielen ja keine festen Stücke, dann kommen die daher und dann spielen die, was ihnen gerade einfällt. Und ich glaube, ganz so ist es nicht. Vielleicht könnt ihr das ein bisschen, auch wenn es ja immer sehr schwer zu beschreiben ist, aber doch ein bisschen beschreiben.
Also in dem Fall, heute Abend auch wieder, hat Peter die Themen zusammengesucht. Und es lag nahe, dass die beiden Stücke, auch er wird zum Abschluss noch mal ein Stück auf der Orgel spielen, dass wir diese Themen bereits vorher quasi in unsere alltagsmusikalische Sprache etwas anverwandelt haben. Aber jetzt kann ich noch mal trotzdem eine Frage. Du hast, also es gibt ja eine Fülle von Bach-Literatur. Du hast jetzt dieses ausgesucht.
Warum? Ja, weil es eigentlich eines der schlichtesten Choralvorspiele ist, das er geschrieben hat. Aber für mich auch eines der ergreifendsten eigentlich, was wirklich zur Andacht anregt.
Wir haben ja vorher auch immer die Eucharistiefeiern an bestimmten Momenten, wo kein Volksgesang vorgesehen ist oder nicht auch das Agnus Dei genauso gut gebetet werden kann und so, haben wir ja auch immer verschiedene Stellen gehabt, in denen musikalische Improvisationen möglich waren. Gibt es da für euch Regeln dafür, wo man sagt, also jetzt fiedeln wir gerade wieder, wie schon vorher gesagt, was drauf los, oder gibt es da auch ein Konzept?
Ja, gibt's. Also wenn's also rein zufällig alles entsteht und so, dann ist es eigentlich keine Musik. Also es hat schon immer ein Konzept und des Öfteren auch relativ exzessive Proben. Und ich glaube auch, wenn wir, also ich habe stundenweise Aufnahmen auch von diesen Veranstaltungen über die Jahre hinweg, wenn man ja auch sieht, wie das sich vor allen Dingen bei uns beiden jetzt auch entwickelt hat. Also es ist wirklich ein langwieriger Prozess und wirklich zufällig ist eigentlich nie was gewesen. Also ich finde auch, es ist, also wenn Andacht, auch das, wenn das Zufall ist und einfach nur zusammengewürfelt, dann ist es, hat es mit Andacht nichts zu tun. Es muss irgendwo ein gewisses Konzept haben und man kann nicht einfach Texte oder Musik wild durcheinander würfeln und dann glauben, das wäre eine Andacht. Das ist also für mich ausgeschlossen.
Also was ich noch anmerken kann, ist natürlich, also ich meine, der Peter leistet ja insofern grandiose Arbeit, als dass er mit so unterschiedlichen Musikertypen, jeden Sonntag hat man hier ein anderes Klangbild, dass er hier zaubert zu zweit oder zu dritt. Das ist wirklich, muss ich wirklich sagen, nochmal auch hier vor aller Leute sensationell, wie ich finde. Ich kann da aber die Frage natürlich insofern beantworten, was unser gemeinsamer Weg ist. Wir hatten ja am Anfang, ich meine, wir machen jetzt seit 10 Jahren zusammen Musik und da waren das meistens 5 Stücke, 5 verschiedene Themen und haben nur geguckt, dass wir unterschiedliche Stimmungen haben, sage ich jetzt mal. Und dann kam ja auch immer wieder unsere kompositorische Arbeit dazu, die schon eine Verdichtung eingeführt hat. Und inzwischen, und das macht mir sehr viel Freude, dass Peter meistens guckt, was ist das für ein Sonntag? Finden wir einen passenden Choral? Dann bringt er eine Melodie mit. Ich und er, wir schauen uns das an, tauschen uns aus, meistens über Telefon. Und ich mag es inzwischen besonders gerne, wenn wir dieses Motiv, nur ein Motiv nehmen, in der größten Reduktion, in unterschiedlichen Kirchentonarten. Das ist etwas, was mir große Freude macht. Ein Beispiel ist ein Stück in Dorisch Moll und man sieht, das hat eine Kraft, wenn wir das jetzt auch in Lüde spielen. Eine komplett andere Atmosphäre, die sofort viel mystischer ist. Ja, und das sind Dinge, das würde ich jetzt beschreiben für uns zwei, wenn wir am Sonntagabend die Improvisation machen, dass wir in dieser Reduktion und mit dem Bewusstsein auf die verschiedenen mittelalterlichen Kirchentonarten uns beziehen.
Und ist es für dich dann zum Beispiel ein Unterschied, ob ihr jetzt nach der Lesung spielt oder zur Kommunion?
Also für mich ja. Das war am Anfang auch nicht ganz so klar. Und das sehe ich ja auch immer, wenn ich mal am Sonntag hier bin und andere Kollegen spielen. Da gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen. Das ist klar, aber ich sage jetzt mal einfach zur Kommunion. Ja, dann, das ist ein Vorgang für alle Menschen, die jetzt herkommen. Da muss ich nicht vorkommen. Ich versuche da eigentlich nur, einen Teppich zu machen, dass man würdevoll gehen kann, sage ich jetzt mal. Ja. Aber ich vorkomme nie. Am Anfang, okay, so und zum Einlass kann man ein bisschen machen und zum Schluss darf es auch ein bisschen strahlen, aber zwischendrin, dann würde ich dann doch sagen, mal die Handbremse anziehen. Und da hilft natürlich mein Grundgedanke der musikalischen Reduktion natürlich sehr.
Ja, ich erinnere mich an einen Gottesdienst, wo wir einen bekannten Cellisten hier hatten, der zur Kommunion genau das Gegenteil gemacht haben von dem, was man eigentlich denkt. Und danach hatten wir auch die Diskussion, muss die Musik bei der Kommunion, muss die eigentlich still, leise, ruhig, getragen sein oder so? Und es ist also nicht, auch durch die Jahrhunderte hinweg in der Orgelmusik sehr unterschiedlich. Zum Beispiel die Offertorien der großen klassischen französischen Komponisten, das sind mitunter 10-minütige Sinfonien mit voller Orgellautstärke, alles, was das Zeug hergab. Wo wir heute auch denken, also Gabenbreitung ist ja doch auch eher ruhig oder so. Und insofern haben dann auch die verschiedenen Musiker von außen relativ viel bewirkt, auch nochmal im Überdenken der festgefahrenen Formen. Das fand ich eigentlich immer das Positive an der ganzen Sache.
Aber es ist ja auch so, zur Gabenbereitung beispielsweise, das ist der Moment der größten Magie. Also ich gehe da persönlich sehr gerne ins Geräuschhafte sogar hinein. Und das hängt aber auch damit zusammen, ich meine, ich habe es ja schon mal gesagt, ich vermisse so sehr die Wandlungsglocken. Ja, ich finde das so furchtbar, dass sie nicht mehr da sind. Aber irgendwie ist das etwas, was so ganz tief in mir eingebrannt ist. Und irgendwie etwas davon möchte ich einfach mit meinen Mitteln oder im Rahmen des Konzeptes, das wir erarbeitet haben und das immer dichter wird, etwas davon möchte ich dann doch wieder einfließen lassen. Also ist für mich unvorstellbar, während der Kommunion laut zu spielen. Unvorstellbar. Aber gut, es ist andere Leute anders denken. Ich habe auch kein Problem damit, aber ich kann es nicht machen.
Ja, bei mir ist auch eher der Gedanke, dass es doch eine stillere Angelegenheit ist. Aber wie gesagt, ab und zu ist ganz gut, wenn man auch von außen Impulse kommen und einfach nochmal, dass man drüber nachdenkt, andächtig wird und drüber nachdenkt, was mache ich denn eigentlich da?
Nun, ich kann auch in Stille eine Landschaft betrachten und andächtig sein oder vielleicht dem Gesang der Vögel lauschen, aber sicher ist, hier in St. Paul geht Andacht eigentlich nicht ohne die Musik. Drum ist es schön, dass wir uns darüber heute ausgetauscht haben, auch ein wenig. Und natürlich hat wieder die Praxis das letzte Wort. Was für ein Stück hast du uns noch vorbereitet, Peter?
Also zum Schluss gibt es dann vom Bachschüler Johann Ludwig Krebs, das ist 30 Jahre später geschrieben worden, dann gibt es Ach Gott, erhör mein Seufzen. Und auch da wieder Choralmelodie als das Göttliche wird mit größeren Pausen durchgeführt, komplett. Und dann gibt es in den Unterstimmen, wenn man nachher aufpasst, in Halbtonschritten ganz chromatisch und geht also wirklich durch alle Tonarten durch, die er irgendwie erreichen kann, gibt es immer diesen Halbtonschritt, da wo man also wirklich praktisch das Volk oder die, eigentlich, ich sehe also immer diese Seelen, die da so beim Hieronymus Bosch im Feuer sitzen und da rausschreien, ach Gott. Ach Gott, und das zieht sich also auch in der Mittelstimme zweistimmig praktisch durch das ganze Stück durch. Und im Pedal ist es auch immer wieder dieses Motiv mit chromatischer Halbtöne in den doppelten Werten halt. Also eigentlich auch ganz klar und intellektuell aufgebaut, aber wunderschöne Musik. Gerade vom Krebs, der eigentlich untergegangen ist so in der Musikgeschichte, weil seine Instrumentalwerke, auch die Orgelwerke an sich, ja, man kann es spielen, muss aber nicht. Aber sonderbarerweise, gerade bei den Choralvorspielen, es gibt es ganz oft bei vielen Musikern, Komponisten, wo sie gezwungen sind, diesen Choral durchzuführen, zu überdenken oder an diese Melodie zu denken, ohne die zu vernachlässigen, doch also immer sehr große Werke rauskommen.